Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir so mitten in der Woche auch einen tiefen Schnaufer geistlicherweise tun dürfen, Luft und Atem holen dürfen in deiner Gegenwart, in deiner Nähe, dass wir dich aufnehmen dürfen aus deinem Wort, durch deinen Geist, dass wir in deiner Gegenwart neu eingenordet werden und neu Licht und Orientierung bekommen. Danke, dass du diesen Abend auch benutzen willst, diese Bibelstunde, um uns neu aufzurichten und auszurichten, damit wir auf der geraden Spur auf dem Weg des Lebens gehen, den du selbst bist. Wir danken dir für alles, was du heute Abend vorbereitet hast. Und du kennst jeden Einzelnen und du weißt, woher er kommt, was ihn bewegt, was ihn bedrückt, was ihm Freude macht. Kennst die Sorgen, kennst die Nöte, kennst das Verborgene der Herzen und du vermagst, durch dein Wort hineinzusprechen ins Leben. Hab du Dank, dass du das auch tun willst, dass du für jeden Einzelnen so da bist, als gäbe es nur ihn und doch hast du das Ganze im Blick. Und so danken wir dir auch für Andreas Schäfer, wir bitten dich für ihn, dass er von dir her reden kann, zu dir hinführen kann. Und dass wir durch ihn vor dich gestellt werden. Und wir warten auf dich. Herr, wir brauchen dich. Danke für diesen Abend. Amen.
An diesem Abend brauchen wir zwei Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung, wir fallen ja jetzt so mitten rein in den Galaterbrief. Die, die bei der prophetischen Woche dabei sind, sowieso, die hatten ja gar keine Chance. Aber auch die, die den ersten Teil ja vielleicht mitverfolgt haben, das liegt ja schon richtig weit zurück. Und jetzt mittendrin entdecken wir diese Passage und müssen uns ganz kurz erinnern natürlich, was will denn der Mann, der diesen Brief schreibt, was will der Apostel Paulus mit diesem Text? Ich möchte Sie ganz kurz mit hineinnehmen, zu begreifen, dass der Apostel Paulus eine ganz bestimmte Front hat, gegen die er hier kämpft. Ein judaistisches Missverständnis, als ob man durch das noch wieder Einhalten des Gesetzes das Evangelium noch optimieren könnte. Und dagegen kämpft der Apostel Paulus mit aller Klarheit für die Reinheit und für das Absolute des Evangeliums. Allein und ohne jeden Abstrich Rechtfertigung, allein aufgrund der Gnade, klares Evangelium. Das ist die Frontlinie des Galaterbriefes. Dabei hat er auch einen seelsorgerlichen Gedankengang. Er möchte gerne diese Gemeinden in Galatien wieder zurückzugewinnen zur klaren Linie der Lehre. Und er gibt ihnen einen klaren heilsgeschichtlichen Überblick über die Funktion des Gesetzes, einer ganz bestimmten Zeit bis zu Christus, und nimmt dazu eine Begrifflichkeit, die jetzt dem einen oder anderen uns auch fremd sein könnte. Die Begrifflichkeit am Anfang, die wir hörten, ist, dass der Apostel Paulus hier von Erbe spricht und von den Herren, die eben dieses Erbe haben. Und der Hintergedanke ist der von einem Kind, einer Familie, das eine ganz bestimmte Zeit unter Pflegern, Vormündern und Pädagogen eingesetzt wurde. Und unter dieser Zeit ist er quasi, obwohl es schon ein Kind ist, obwohl er dann schon Erbrecht hat, ist er doch noch unter dieser Vormundschaft, unter diesem Pflegevorrecht, unter diesem pädagogischen Schutzmantel. Und diese Zeit, so sagt der Apostel Paulus, ist die Zeit des Gesetzes, bis der Christus kam. Dann, als der Christus kam, gab es eine ganz andere Zeit, die Zeit der Fülle, die Zeit der Gnade brach dann eben an. Und diese Sprache benutzt hier der Apostel Paulus. Das ist die ganz große Grundlinie des Galaterbriefes, die wir natürlich jetzt in Kapiteln 2, 3 schon intensiv miteinander besprochen haben, insbesondere auch was das Gesetz betrifft in Kapitel 3. Die zweite Vorbemerkung betrifft die Überschrift, die über dieser Bibelstunde heute Abend steht. Die stammt nicht von mir, die hat sich jemand einfallen lassen. Ich habe nur den Text vorgegeben und ein freundlicher Mensch hat dann über diesen Text formuliert, wenn Gottes Zeit kommt, dann passiert was. Wenn Gottes Zeit kommt, dann passiert was. Und man ist aber mal überrascht über die eigenen Überschriften oder hier über die fremden Überschriften. Und so ging es mir auch beim Vorbereiten, dachte ich, so eine eigenartige Formulierung. Wenn Gottes Zeit kommt, dann passiert was. Das stimmt ja. Das stimmt ja. Wenn Gottes Zeit kommt, dann passiert was. Und natürlich ersehnen wir uns ganz oft, dass Gottes Zeit kommt, dass endlich was passiert. Und das ganze biblische Buch ist doch voll von solchen Zeitpunkten Gottes, wo dann was passiert ist. Denken Sie an den Moment, auf den der Noah hoffte in seinem Kasten und es endlich hieß, da gedachte Gott an Noah. Und dann ging es aber los. Dann ging das Wasser runter und dann ging das Schiff auf den Ararat und dann ging es los. Da gedachte Gott an Noah. Da hat Gott einen Zeitpunkt gesetzt und dann war tatsächlich der Punkt da. Oder ich erinnere Sie an die Szene von Abraham bei der Opferung des Isaak. Wo wir ihn da sehen, wie er bereit ist, da wirklich jetzt seinen Sohn hinzugeben für diesen Gott. Und dem Moment, wo man quasi schon sieht, wie er da handeln will, heißt dann, dass Gott den Abraham anspricht und zu ihm sagt, lege deine Hand nicht an ihn, stopp, der richtige Zeitpunkt. Und dann passiert was. Dann war er wieder da und dann war der Isaak weg und dann kam es drin andere Opfer. Oder denken Sie an den Mose. Natürlich war schon über Jahrzehnte hin erhofft worden, dass endlich was passiert. Und dann taucht der Mose auf und dann passierte was. Dann ging das ratzfatz und dann gingen die 10 Plagen durch und dann ist das, was jahrzehntelang nicht funktioniert hat, funktionierte plötzlich, weil der Zeitpunkt Gottes da war. Und dann kam die Nacht des Wachens für den lebendigen Gott, ein Riesenvolk zog aus und es war genau das, es passierte was. Da denkst du an Gideons Berufung und endlich wurden der Midianiter Druck von dem Volk Israel genommen. Denken Sie an Davids Erwählung, wo dann plötzlich ein ganz anderer Geist hineinkam ins Königtum. Denken Sie an Daniels Freunde, wo zum richtigen Zeitpunkt der Engel mit drin war und die Hitze sie nicht schädigen konnte. Denken Sie an Nehemias Berufung zum Wiederaufbau der Stadtmauern. Oder denken Sie neutestamentlich an Johannes 2, wo Jesus es sogar sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber dann kam sie und plötzlich war dann Wein statt Wasser da. Natürlich, das erhoffen wir uns. Das erhoffen wir uns. Und daran erinnert uns ja auch Jesus im Wort, wenn er im Hebräerbrief sagt, dass wir vor Gottes Thron treten und dass wir das deswegen tun, damit wir Hilfe erfahren zum Eukairos, zum guten Zeitpunkt der Hilfe. Das ist es. Also, der Satz stimmt. Wenn Gottes Zeit kommt, dann passiert was. Und natürlich gibt es keinen einzigen in diesem Raum, der nicht sagt, ich wünsche mir für eine bestimmte Stelle, dass jetzt endlich Gottes Zeit da ist und das, was passiert. Das, was passiert in dem Krankenzimmer, für das ich vielleicht bete oder in dem ich selber drin bin. Das, was passiert in der psychotherapeutischen Praxis, dass diese dunklen Geister endlich weichen und wieder Licht reinkommt. Das, was passiert in der Liste meiner privaten Nöte und Sorgen, denn ich weiß, wenn Gottes Zeit kommt, dann passiert was. Dann denken wir, gut, vielleicht soll ich nicht ganz so persönlich beten, vielleicht ist Gott eher bereit, seinen Zeitpunkt zu geben, wenn es ein bisschen weiter weg ist von mir, nicht wahr? Dann sagen wir, Herr, dann schenk doch wenigstens solche Aktionen der Gemeinde, dass da wieder was passiert. Oder wir denken, schaff doch einen neuen Aufbruch, einen Zeitpunkt in unserem Land, nicht wahr? Natürlich, das ist alles richtig und wahr. Und es sind viele, viele Berichte, die dran sind. Und ich will das in gar keiner Weise gering achten. Nur, das ist das Interessante doch an diesen Überschriften, damit an diesem Text, dass die Kraft dieses kurzen Momentes des Passierens Gottes, des Geschehens Gottes, natürlich da ist. Wenn was passiert, wenn Gott was macht, gibt uns das Mut, führt es zu Dank und zur Anbetung, führt es auch zur echten Hilfe, ganz klar, wunderbar. Und doch ist es dann manches Mal nur ein ganz kurzer Effekt. Kennen Sie das? Da haben die 5000 zu Abend gegessen, wie sie noch nie zu Abend gegessen hatten, nicht wahr? Aber am nächsten Tag hatten sie wieder Hunger. Da ist der Lazarus aus den Toten auferstanden, aber am nächsten Tag gab es wieder Beerdigungen. Da haben sie eine Predigt gehört, wie sie noch nie eine Predigt gehört haben, auf dem Berg der Seligpreisungen. Und danach haben sie doch weiter gestritten und sind weiter in der Gottlosigkeit marschiert. Wissen Sie, was ich meine? So ein Text, wenn Gottes Zeit kommt, dann passiert was. So ein Text, wo was beschrieben wird, wie Gott was macht, wie Gott eingreift und handelt, der hat es leichter als Galater 4. Galater 4 hat es nicht so leicht. Ich weiß nicht, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, während der Text gelesen wurde. Der Text ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh wow, der spricht mich sofort an. Der kommt direkt bei mir an. So man denkt, das ist so ein klassischer paulinischer Grundlagentext, nicht wahr? Er ist nicht ganz jetzt so sofort auf meine Alltagssituation anwendbar. Er hat vielleicht sogar ein bisschen was Abgehobenes, Alltagsfremdes, ein bisschen was Theoretisches. Ich kann noch nicht direkt erkennen, was dann wirklich bei mir geschieht. Und das ist genau das Problem, dass wir dann manches Mal die grundlegenden Texte eher zurückschieben, obwohl sie eigentlich eine viel andauernde, anhaltende, tiefere Bedeutung für unser geistliches Leben haben als mancher kurzer, wunderbarer, toller Effekt. Und das ist das, was ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen mitkriege bei Galater 4. Dass es bei diesem Text um etwas ganz Grundlegendes, Fundamentales, Umfassendes, Wirkungsvolles, Weitreichendes, Einschneidendes geht, was in alle Ewigkeit Bedeutung hat, weit über den kurzen Effekt eines Tages, einer Woche hinaus, liebevoll, schön, einzigartig, nicht zu vergleichen mit allen anderen Erfahrungen. Das, was hier geschieht, wenn es heißt, die Zeit war voll, hat das eine viel tiefgehendere Bedeutung für meinen Alltag, als auf den ersten Anblick vielleicht man entdecken könnte. Aber wie kommen wir dahin? Vielleicht, wenn wir andersrum fragen. Vielleicht, wenn wir fragen, was wäre denn gewesen, wenn Gott nicht so gehandelt hätte? Was wäre denn gewesen, wenn Gott das nicht so gemacht hätte? Wenn es nicht irgendwann hieße, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Entdecken wir vielleicht in der Negation ein ganz klein bisschen, wie wichtig der Text ist, wenn wir uns überlegen, wenn es ihn nicht gäbe. Und dann wieder ein bisschen die Segnung dieses Textes begreifen. Die Segnung, die nicht nur theoretisch im paulinischen großen Kontext steht, sondern ganz praktisch für unseren Alltag, für morgen und übermorgen ihre Bedeutung hat. Weil wir unser wackeliges Leben vielleicht festmachen können wieder am lebendigen Gott, weil wir den klickenden Sicherungsring der Liebe Gottes wieder verspüren, der bei uns eingehakt ist, weil wir die stabilisierende Kraft unseres Gottes erfahren und dann nicht nur sagen, es passiert was, wenn Gottes Zeit kommt, sondern es passiert das ganz Entscheidende. Und es ist das ganz Entscheidende passiert, wenn Gottes Zeit kommt. Also ich bin in besonderer Weise dankbar dem, der die Überschrift erfunden hat, weil am Nachmittag ich dann nochmal nachdenken musste über dieses kleine Sätzchen, wenn Gottes Zeit kommt, dann passiert was. Hier passiert was ganz, ganz Grundlegendes. Was ist denn passiert? Der Text ist ja ganz schlicht dreigeteilt. Es gibt eine Zeit vor der Erfüllung, es gibt die Zeit in der Erfüllung, der Erfüllung, und es gibt dann die Zeit ab der Erfüllung. Ganz einfach, hilfreich zu merken. Also, was ist zu missen von der Zeit vor der Erfüllung? Von der Zeit vor der Erfüllung sagt hier der Apostel Paulus in diesem Text, dass als wir noch in dieser Zeit waren, waren wir unmündig und waren in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Das ist eine Übersetzung. Oder, wie wir gerade gehört haben, unter den Elementen der Welt. Das Wort, was da steht, ist eine sehr wichtige Vokabel, die der Apostel Paulus an verschiedenen Stellen gebraucht, hier im Galaterbrief und vor allem noch im Kolosserbrief. Das Wort, was da steht in der griechischen Sprache, meint eine ganze Menge. Es meint eigentlich alles, was zu tun hat mit Ordnung, mit Abfolge, mit System, mit Reihe, mit ABC, mit Element. Das alles kann das meinen. Also wir waren unter dem ABC dieser Welt. Unter der Ordnung dieser Welt, unter dem System dieser Welt, unter den Elementen dieser Welt. Das sagt hier der Apostel Paulus. Menschen, sagt er, die nicht eine Begegnung mit dem lebendigen Christus haben, sind Menschen, die unter den Elementen, unter dem System, unter der Ordnung dieser Welt leben müssen. Sie können gar nicht anders. Was meint der Apostel damit? Wenn Sie hineinschauen im Kolosserbrief, da gebraucht er dieses Wort nochmal in Kapitel 2, Vers 8 und sagt dann dort, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie, durch leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte, auf die Elemente der Welt und nicht auf den Christus. Oder in Kapitel 2, Vers 20 im Kolosserbrief sagt das noch einmal, wenn ihr nun mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auflegen, als lebt ihr noch unter diesen Mächten dieser Welt? Woran denkt Paulus? Paulus mag vor sich ein ganzes Sortiment von ABCs, von Ordnungen, von Systemen haben, unter denen er Menschen laufen sieht, die keine persönliche Beziehung zu Christus haben. Was eben galt, solange es den Christus noch nicht gab, wo man eben unter den Mächten dieser Welt war. Und das betrifft ja nicht nur die jüdische Seite, sondern insbesondere auch die heidnische Seite. Woran denkt er? Er mag zum einen tatsächlich denken, ganz elementar, an den lebendigen Gott, an den Schöpfer. Menschen, die keine persönliche Beziehung haben, haben auch keinen Kontakt in dieser Weise zum Schöpfer. Zu begreifen, dass hinter dieser Welt und hinter dem, was wir sehen und erleben und was wir selber sind und haben, es einen ganz persönlichen Gott gibt, der das ganze All ins Dasein gerufen hat. Zu den Mächten und den Elementen dieser Welt gehören auch die Naturgesetze. Zu begreifen, dass die gut sind, natürlich, und dass die von Gott kommen, richtig. Aber dass der lebendige Gott auch ohne, mit und gegen die arbeiten, operieren kann, auch das gehört dazu. Unter den Mächten dieser Welt bedeutet aber auch unter den geistigen Mächten dieser Welt zu sein. Unter dem, was eben in dieser Welt man macht und man denkt und man sagt und man lässt. Das ist das, dass der Gott dieser Welt hier eben bestimmt. Und zu diesen geistigen Mächten gehören auch die großen Philosophien, gehören auch die Religionsansätze, ob sie nun edel oder ordinär sind, ob sie auf ein irdisches Ziel oder auf einen esoterischen Raum gedacht sind, ob sie uralt sind oder ob es ganz moderne Götzen sind. Es sind die Mächte unserer Welt. Zu den Mächten unserer Welt gehören auch die Zeitprinzipien, die Zeitgeistprinzipien, auch das Ego-Prinzip, all das gehört mit dazu. Und wenn ich dem Christus nicht begegnet bin, in der Zeit vor der Erfüllung lebe, dann stehe ich unter diesen ABCs, unter diesen Ordnungen, die eben vorgegeben sind. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, jetzt kann ich heraustreten aus diesen Mächten dieser Welt in der Begegnung mit Christus. Und das sieht er als eine unwahrscheinliche Befreiung. Eine Freiheit, die ins Menschsein hineinkommt, wenn er zu Christus kommt. Der Apostel Paulus ist zutiefst überzeugt, wenn ein Mensch Christ wird, wird er nicht eingeengt, er wird befreit. Woraus wird er befreit? Er wird befreit aus den Mächten dieser Welt. Er untersteht ihnen nicht mehr. Wie ist das gemeint? Ach, denken Sie doch mal dran, was jetzt für Sie gilt, seit Sie an Jesus Christus glauben. Denken Sie es ganz, ganz schnell. Dann können Sie es nachvollziehen. Ich weiß nicht, wann Sie morgens aufstehen. Ich bin so kurz nach 6 an Bord und dann geht's los. Und wenn ich da bei uns in die Küche hineintrete, dann ist die in den letzten Tagen manches Mal rot erleuchtet vom Aufgang der Sonne. Und dann stehe ich eben nicht da am Küchenfenster und denke, wunderschön, wie die letzten Milliarden von Jahren das alles hingekriegt haben. Sondern stehe ich an diesem Fenster und bete den lebendigen Gott und Schöpfer an, der Himmel und Erde und auch mich geschaffen hat und danke ihm für diesen Tag und für mein Leben und für mein Sein. Das ist eine Befreiung aus den Mächten dieser Welt. Dann unterstehe ich nicht mehr diesen Elementen, sondern ich bin durchgebrochen und darf sagen, lebendiger Gott, Schöpfer des Alls, Schöpfer meines Lebens, ich bete dich an über diesen Tag. Verstehen Sie, was das für eine Freiheit bedeutet? Aus der kleinen Box einer gottlosen Welt herauszudürfen und frei zu sein von den Mächten dieser Welt. Natürlich weiß ich zum Zweiten, dass es Naturgesetze gibt. Aber mein Herr hat sie gemacht. Und er kann sie gebrauchen. Natürlich kann er sie gebrauchen. Und er kann meteorologisch handeln und so einen richtigen Ostwind schicken, damit eben da eben das Volk durchs Rote Meer durchgehen kann. Aber er kann auch ohne das operieren und eben mal eben die Sonne anhalten, damit Josua seine Schlacht zu Ende kriegt. Das schafft er auch, obwohl es gegen alle Naturgesetze spricht. Und wenn Gott will, dann holt er gegen alle Naturgesetze seinen Sohn aus den Toten heraus und setzt ihn ins Leben hinein und spricht alle Naturgesetze, die er selber geschaffen hat, weil er über ihnen steht. Und deswegen sind Menschen, die an Christus glauben, natürlich befreit von den Elementen, was sie wissen, da ist ein anderer, der noch einmal in diesen Elementen das Regiment führt, nämlich der lebendige Gott und Schöpfer. Und der kann handeln, der kann auch medizinisch handeln, mit und ohne ärztliche Hilfe. Es ist seine Sache. Er ist nicht gebunden an diese Elemente dieser Welt. Der Mensch, der in Christus ist, ist befreit von den geistigen Mächten dieser Welt. Das merkt man ja ganz besonders dann, wenn man Menschen begegnet, die noch in diesen geistigen Mächten gefangen sind. Die, sei es banal, erstmal morgens ihr Horoskop brauchen, um den Tag überhaupt anfangen zu können. Oder die in irgendeiner Art und Weise einem religiösen Dienst sich abmühen, damit in irgendeiner Art und Weise welcher Gott und welcher Götze auch immer befriedigt ist. Was ist das? Ein mühsames Geschäft, unter den Mächten dieser Welt zu sein. Unter den Mächten dieser Welt zu sein heißt auch, von sich selbst beherrscht zu sein. Was ist das schwierig? Wenn man andauernd sich selber dienen muss. Und dann befreit einen der Christus daraus und setzt ein anderes Zeichen. Ihr dient nicht mehr euch, ihr dient dem Herrn Christus. Kauft die Zeit aus, lebt für den Christus. Spüren Sie das? Und das soll keine Bedeutung für den Alltag haben, wenn ich erfahre, ich bin in der Freiheit. Raus aus den Mächten dieser Welt, das eine. Und dann kommt für den Apostel Paulus das zweite. Dann kommt die Zeit der Erfüllung. Und wenn die Zeit der Erfüllung kommt, dann kommt für Paulus der wunderschöne Weihnachtstext. Ja, Paulus hat auch Weihnachtstexte. Denken Sie an Römer 8, Gott sandte den Sohn, wunderbarer Weihnachtstext. Oder denken Sie an Titus' Brief, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien, auch so ein schöner Weihnachtstext. Bisschen ungewöhnlich, bisschen herb, aber wunderbar. Und ein ganz zentraler Weihnachtstext des Apostels Paulus ist hier, Galaterbrief, Kapitel 4, als aber die Zeit erfüllt war, als die Fülle der Zeit da war. Da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. An der ganz großen Weihnachtstext des Apostels Paulus. Die Sendung, die Fleischwerdung von Jesus Christus in dieser Welt. Weihnachten. Die personale Mitte ist von Apostel Paulus Jesus. Und Jesus nicht irgendwie, sondern Jesus in seinem stellvertretenden Sterben und Auferstehen. Das ist die Mitte, die Erlösung von Jesus. Und deswegen nennt hier der Apostel Paulus auch gleich die Mitte. Die Mitte wird von ihm beschrieben, wenn er sagt, damit er uns aus dem Gesetz herauskaufte und wir die Sohnesadoption, um es mal genau zu übersetzen, empfangen würden. Also, es gab ein Herauskaufen der Menschen durch das stellvertretende Sterben von Jesus Christus mit dem Ziel, dass es jetzt eine Adoption, eine Annahme an Sohnes stattgeben kann von Menschen und sie in die Kindschaft hineinkommt. Das kann man nur empfangen, nur bekommen, geschenkt bekommen. Dieser Freikauf zur Sohnesadoption, zum Sohnesadoptionsempfang, das ist für den Apostel Paulus die Mitte, die Zeit der Erfüllung. Und die Zeit der Erfüllung ist für Paulus bestimmt mit einer Person, eben mit Jesus Christus. Und mit Jesus Christus so erfüllt, dass für ihn es natürlich eine rettende Liebe von Jesus ist. Diese Sendung Gottes ist ja nicht irgendwie eine blinde Idee, sondern sie ist einzig und allein motiviert aus der Liebe von Jesus. Und was Jesus macht, damit es zu dieser Sohnesadoption kommen kann, dieses stellvertretende Sterben, führt uns ja in diese ganz besondere Personalgemeinschaft mit Jesus hinein. Personalgemeinschaft mit Jesus heißt, das, was dem Jesus gilt, das gilt uns. Das, was dem Christus gilt, das gilt uns. Was der Christus getan hat, hat er inklusive von uns getan. Das hat uns ja Paulus im Galaterbrief schon einmal erklärt. Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20. Ich hoffe, Sie erinnern sich an diesen Schlüsselsatz. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern der Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das heißt, diese Erfahrung der Adoption, des Annehmens an Kindesstatt, dass ich das empfangen habe, das geschieht ausschließlich in der Personalgemeinschaft mit Jesus, in dieser Verbindung, die Jesus zu mir eingegangen ist, die im Glauben angenommen und empfangen werden kann. Und fortan gilt dieses einzigartige Phänomen. Und jedes Mal, wenn man es ausspricht, traut man sich doch kaum zu sagen, dass es fortan keinen Jesus gibt ohne mich. Verstehen Sie, eine Gemeinschaft so intensiv, so eng, so treu, so verbindlich, so auf ewig, dass es fortan nicht mehr zu denken ist, den Christus ohne mich, den Christus ohne Sie, die Sie mit mir in Christus sind. Und da gehen die ganzen Texte auf von Paulus. Dass wir mit ihm verbunden sind, wie der Leib mit dem Haupt, dass es Glieder am Leib sind, dass diese Beschreibung mit Christus, in Christus sein, ganz wesentliche Beschreibungen der Personalgemeinschaft sind. Und das ist ja ein Geschenk, das kann man ja nicht einmal erfassen, das geht gar nicht. Das erfasst man so etappenweise, so phasenweise, so abschnittsweise. Christus ist gekommen aus Liebe zu uns, hat sein Leben gegeben, hat uns eine Personalgemeinschaft mit hineingenommen und fortan gibt es keinen Christus mehr ohne sie, ohne mich, die wir in ihm sind. Und da kriegen wir eine Beziehungsqualität, die ist unschlagbar. Söhne, Töchter dieses lebendigen Gottes durch Jesus Christus. Und wenn nicht? Wenn nicht? Wenn das nicht für uns gilt? Dann kann man trotzdem, verstehen Sie, dann kann man trotzdem irgendwie Jesus kennen. Man kann von ihm gehört haben. Man kann ihn sogar auch irgendwie achten, respektieren, gut finden. Das ist alles nicht schädlich, aber das ist alles nicht das Entscheidende. Das Furchtbare ist doch, dass es unterschiedliche Beziehungen zu Jesus geben kann, die nicht zielführend sind. Erinnern Sie sich an die 10, von denen Jesus erzählt, die krank gewesen sind und die eine ganz, ganz wesentliche Begegnung mit Jesus hatten? Und 9 von denen, muss man letztlich sagen, hatten keine zielführende Begegnung mit Jesus. Ja, sie wurden gesund. Ja, die lebten vielleicht noch ein paar Jahre und Jahrzehnte. Richtig. Aber einer, ein einziger, kehrte um und ließ sich hineinnehmen in diese Personalgemeinschaft mit Christus und etwas erfahren, was Menschen erfahren, die Christus begegnen. Eine unglaubliche Liebe, eine unglaubliche Liebe, wie sie auf dieser Seite der Erde nicht gibt. Und deswegen ist es das Entscheidende, zu begreifen und zu sehen, dass Paulus sagt, die Zeit der Erfüllung in Christus, die ist bestimmt von Liebe. Bestimmt von Liebe. Und dann entsteht in einem Menschen etwas im Lauf seines Christuslebens. Das kann man nicht per Schalter anmachen, das wissen Sie alle mit mir. Und doch, es entsteht etwas, es wächst etwas, was man so beschreiben könnte. Herr Jesus, es kann sein, dass du mich hoch in meinem Leben sein lässt, dann soll es sein. Aber wenn du willst, kannst du mich auch niedrig sein lassen. Es kann sein, dass du es willst, dass ich mein Leben verzehre und die Kerze meines Lebens an beiden Enden anzünde. Das ist gut, macht nichts. Kann aber auch sein, dass du mich vollkommen raushörst und vollkommen auf Stillstand stellst. Das ist auch deine Sache. Es kann sein, dass du mir ein leichtes Leben gibst. Es kann auch sein, dass du mir ein schwieriges Leben gibst. Es kann sein, dass du meine Wünsche erhörst. Es kann auch sein, dass du sie nicht erhörst. Es kann sein, dass du Wunder tust, vielleicht aber auch nicht. Aber eins, Herr Jesus, eines kann nicht sein, dass deine Liebe irgendwann auch nur ein kleines bisschen nachlässt zu mir. Deine Liebe, die bleibt. Und das sind Menschen, die begreifen etwas davon, dass über dem Ganzen ihres Lebens das letztes Geheimnis ist, das uns leben lässt, Geliebte des Christus zu sein. Und Geliebte können aushalten, können tragen, können bleiben, können stehen. Und wenn Sie nachher mit mir eingeladen sind, an den Tisch des Herrn zu treten, dann will er Ihnen das vor allem auch wieder in Kopf und Herz hineinsagen. Du bist von mir geliebt. Nichts und niemand kann dich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wir erinnern uns daran, das war eigentlich kein Evangelisationstext aus Offenbarung 3, Vers 20.
Das war eigentlich ein Gemeindetext, wenn es da heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, dann werde ich zu ihm hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und es wird zur neuen Bestätigung des Geistes und des Herzens kommen. Du bist geliebt von mir. Und das sollte keine Auswirkungen haben für Ihren Alltag? Sie wissen doch, was es ausmacht, wenn Sie geliebt werden. Was es einen Menschen verändern kann, geliebt zu sein. Wenn die Liebe des Christus neu Ihr Leben prägt und bestimmt, dann wirkt sich das auch aus. Freiheit ist das eine Wort gewesen. Liebe ist das zweite große Wort. Das dritte Wort, erstaunlich, ganz erstaunlich, dass hier Paulus jetzt nach dieser großen Sendung von Jesus Christus noch einmal eine Sendung benennt. Das Interessante an diesem Text, also er sagt ja, Gott sandte den Sohn, das wissen wir, Weihnachten geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und jetzt Vers 6, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott noch einmal jemanden gesandt. Er hat nämlich den Geist seines Sohnes gesandt. Zweite Sendung. Erste Sendung, der Sohn. Fortsetzung der Sendung, der Geist. Er hat den Geist gesandt, seines Sohnes, in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, bin aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das heißt, jetzt in der Erfüllung, überraschenderweise, kommt noch einmal die Betonung einer zweiten Sendung, nämlich der Sendung des Geistes. Aber der Sendung des Geistes ist für uns natürlich erstaunlich, wie hier der Geist beschrieben wird. Der Heilige Geist wird hier nicht nur einfach als eine Kraft beschrieben, nicht nur eine Bestimmung, nicht nur irgendwie eine Art Herrschaftssystem oder eine Art Päckchen, was in meinem Leben drin ist, sondern er wird als der beschrieben, als der er ist, nämlich als eine Person, die in mein Leben hineintritt und in meinem Leben ankommt. Und wenn Sie diese Begriffe jetzt haben, den Begriff von der Freiheit, raus aus den Elementen der Welt, von der Liebe, ich bin der in Christus Geliebte, der die Sohnschaft, die Kindschaft geschenkt bekommen hat, und jetzt einen dritten Begriff suchen hierfür, dann merken Sie, das ist gar nicht so einfach. Also der Begriff, der am ehesten das umfasst, was der Heilige Geist fortan in Ihrem und meinem Leben zu tun hat, ist der Begriff Autorität. Er ist die entscheidende Autorität des Lebens der Jesusleute. Diese Autorität, den Heiligen Geist, hat Gott gesandt, den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Und er schreit in unseren Herzen, aber lieber Vater, und jetzt bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe. Und es ist von vornherein der Grundgedanke beim Apostel Paulus der, wie sollte, wie könnte, wie wollte, wie dürfte ich auch nur meinen, ich könnte einen neuen, einen anderen Weg gehen, wenn es nicht diese Autorität in mir gibt, aus mir heraus, nie und nimmer denkbar. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke, der aber immer sofort auch mitschwingt, ist, wie könnte und sollte und wollte ich auch nur irgendwie im alten Weg beharren wollen, seitdem dieser Geist in mir angekommen ist. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit, ich habe es befürchtet. Aber lassen Sie uns ganz kurz noch, das ist ein Klassiker, das wissen alle, die den Galaterbrief kennen, zumindest die drei Schlagworte Ihnen weitergeben, was den Heiligen Geist hier entscheidend kennzeichnet, was diese Autorität kennzeichnet, die im Leben der Jesusleute Platz genommen hat. Klar, wenn es um klassische Texte geht, dann kommt immer Latein rein. Können Sie es vergessen oder annehmen. Also, das erste Schlagwort ist die Inhabitatio, die Einwohnung des Geistes im Leben der Jesusleute. Wo der Sohn angekommen ist, kommt der Geist des Sohnes an. Der huscht nicht nur vorbei, der ist nicht nur ein Gast, der ist nicht nur ein Tippgeber, ein seelsorgerlicher Freund, sondern er wird zum Bewohner. Ja, nicht nur zum Bewohner, er wird sogar so zum Herr des Hauses. Der Geist zieht ein. Gott hat den Geist seines Sohnes gesandt. Wohin? In unsere Herzen, das ist der Begriff für die Personenmitte. Nicht in die Kammer nebenan, nicht ins Gästezimmer. In unser Herz, in unserer Personenmitte hat den Geist seines Sohnes gesandt. Die Inhabitatio, die Einwohnung des Geistes. Das ist etwas ganz Beeindruckendes, wenn im Lauf des christlichen Lebens einem das deutlich wird. Seltenst am Anfang. Aber so im Lauf der Jahre und Jahrzehnte einem deutlich wird, was da eigentlich passiert ist. Als ich zum Glauben an Christus gekommen bin, also den Heiligen Geist, ist eine neue Geburt, ein neues Leben in Christus gekommen, als ich die Kindschaft empfangen habe, was da passiert ist, dass tatsächlich Gottes Geist, der Geist des Sohnes, in ihr, in mein Leben eingezogen ist. Das hat natürlich immer stärkere Konsequenzen, das ist ja klar. Eine der Hauptkonsequenzen, die das hat, ist eine wachsende Scham. Das ist ja klar. Am Anfang, wo man noch so zum Glauben kommt, denkt man, gut, man hat so 3,5 Sünden, die hat man jetzt bekannt, dafür ist Christus gestorben, dann ist auch gut und jetzt machen wir weiter und gemeinsam sind wir stark, Herr, und dann werde ich schon ein ordentliches Leben führen, nicht wahr? Und dann wird man so ein bisschen älter, 10, 15, 20, 30, 35, 40 Jahre mit Christus unterwegs und merkt, je mehr der Heilige Geist am Wirken ist, desto peinlicher wird's. Weil wenn dieser Geist des Sohnes sich breit macht in dieser Wohnung, dann merken wir immer mehr, wie viel nicht kompatibel ist mit dem Sohnesgeist, was in unserem Leben abläuft. Das ist es doch. Sie, die mit mir an Jesus glauben, vor 30 Jahren konnte ich noch locker Christ sein. Da fand ich mich noch richtig gut. Aber je mehr dass der sich breit macht in meinem Wohnzimmer, in der Küche, im Schlafzimmer, in allen Bereichen des Lebens, denke ich, ach, das ist ein ganz besonderer Bewohner, der eingezogen ist da bei mir. Scham. Nicht künstlich. Nicht erzeugt. Nicht stilisiert. Sondern gewachsen. Gehört dazu. Aber das andere auch. Staunen. Gehört dazu. Staunende Freude gehört dazu. Das darf ja nicht wahr sein. In meinem kleinkarierten Leben hat tatsächlich der personifizierte Geist Gottes Platz genommen. Das ist ja unglaublich. Er hat sich so dermaßen erniedrigt, dass er in mein Leben, in ihr Leben eingezogen ist. Man kann es ja nicht richtig fassen, aber der sucht wirklich Anschluss an sie, an mich. Der will bei ihnen Wohnung nehmen, bleiben. Wo kommt er hin? In ihr Herz, ihr Denken, Wollen, Fühlen. Das ganz besondere Geschenk des Vaters für seine Söhne und Töchter. Was für ein Staunen. Gottes Geist wohnt in uns. Und von der griechischen Sprache muss man sagen, dieses, er hat ihn gesandt in unsere Herzen, der da ruft, das ist ein Vorgang, den kann man im Deutschen gar nicht so ausdrücken, den haben Sie schon oft gehört, der fängt an und hält andauernd an. Also nicht eine einmalige Sache, sondern ein fortwährender Vorgang, ja, der immer wieder funktioniert. Dieses Hineinkommen des Geistes, das Ausbreiten des Geistes in meinem Leben, das ist ein fortwährendes Präsentsein im Leben seiner Leute. Jesus in meinem Herzen mit seinem Geist. Scham. Freudiges Staunen. Glück darüber, das bleibt. Das bleibt. Dann entdecke ich so ganz langsam, was das beinhalten kann. Aber wenn das der Fall ist, dann, wenn der in meinem Herzen ist, dann kann ich mich aushalten. Dann kann ich mich aushalten. Dann habe ich Respekt und Hoffnung zugleich. Dann werde ich destruktive Ansätze ablehnen und weiß, jetzt habe ich den Christus in mir, den Geist in mir. Ich meine, von Gott geschenktes Selbstbewusstsein ist eigentlich fast falsch. Ein Christus-Selbstbewusstsein. Und dann kann dieser Geist sich in meinem, in ihrem spezifischen Herzen entfalten. In Habitatio. Einwohnung. Die Autorität. Und dazu gehört das Zweite, die Proklamatio. Das ist das, was hier steht. Das hier heißt, er hatte diesen Geist gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Und haben Sie gelesen, wer da ruft? Nicht Sie rufen. Nicht der Glaubende ruft. Der Geist ruft. Der Geist ruft. Der Geist ruft in Ihnen, in mir. Diesen Grundruf des Jesusgebetes. So hat Jesus den Vater angeredet. Aber lieber Vater. Denken Sie an den Ausruf in Markus 14. Das heißt, der Geist führt jeden Glaubenden immer näher in die Gemeinschaft mit dem Vater hinein. Und das macht der Geist. Das macht er. Das kriegt er hin, wenn ich stark bin und wenn ich mich mit beteilige. Und das kriegt er auch hin, wenn ich ganz schwach bin. Und das von mir aus vielleicht gar nicht kann, weil vielleicht Not oder Schwierigkeiten in mein Leben gekommen sind. Und dann entdecke ich, ich bin ja nicht nur Subjekt des Glaubens. Ich, Andreas, glaube. Sondern ich bin vor allem auch Objekt des Glaubens. Für mich wird geglaubt. Der Geist glaubt in mir. Das ist dann ganz besonders tröstlich, wenn wir immer mehr merken, so weit her mit unserem Glauben ist es auch wieder nicht. Zu begreifen, da schreit ja ein anderer in mir. Der Geist schreit. Aber, lieber Vater, die Proklamatio, das Schrei des Geistes. Und es gibt noch einen dritten großen Grundsatz, der entdeckt worden ist. Das Inhabitatio, die Einwohnung, die Proklamatio, die Ausrufung und die Affirmatio, das ist die Bestätigung, die Bekräftigung. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn Kind, dann noch Erbe. Punkt. Affirmatio, Bekräftigung, Bestätigung. Das brauchen wir immer wieder. Denn nur wenn die Affirmatio da ist, kann auch in uns das Neue reifen. Verhalten wir uns nicht unter der Knechtschaft, sondern fangen an, wie Söhne und Töchter zu leben. In dem Geist, der uns gegeben ist. Leben nicht mehr unter den Elementen dieser Zeit, sondern leben, wie Söhne und Töchter leben können. Was ist denn die Stellung von Söhnen und Töchtern gegenüber den Knechten? Und da kommen ganz andere Begriffe im Neuen Testament vor, die Söhne und Töchter kennzeichnet. Freiheit und Verantwortung, Liebe und Hingabe, Vorrecht und Verpflichtung, Nähe zum Vaterhaus und Tragfähigkeit. Das sind die Begriffe, die dann auftauchen. Wie darf ich angehen, weil der Geist mich darin festmacht. Bis dahin, dass ich weiß, was dem Christus gehört, das gehört auch mir. Ein Satz, der ist kaum auszusprechen. Zurück zur Alltagstauglichkeit. Ich hoffe, Sie verstehen mich jetzt nicht falsch, wenn ich sage, bitte, bitte nicht. Aber das ist mir fast noch lieber als das Abendessen mit diesen 5000 anderen Leuten. Verstehen Sie, was ich meine? Denn am nächsten Tag habe ich wieder Hunger, aber da nicht. Denn da werde ich in ein Leben hineingestellt, in ein Leben hineingestellt, das von ganz anderen Grundlinien durchzogen ist. Hineingestellt in die Freiheit eines Menschen, der Christus begegnet ist. Nicht mehr hörig unter den Elementen dieser Zeit. Ihr dient dem Herrn Christus. Hineingestellt in das Geschenk der Liebe. Dieses Geschenk, was mein Leben nie mehr verlassen wird und was meine Ewigkeit bestimmen wird. Geliebt von Christus. und hineingestellt in die Autorität des Geistes, der in mir wohnt, der in mir schreit und der mir bestätigt, du bist nicht Knecht, du bist Kind und Erbe. Lebe jetzt auch so. Ich finde, Galater 4 ist erstaunlich alltagstauglich. Ich bete. Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir gern uns noch bei dir bedanken. Bei dir bedanken für deine Liebe, die du hast zum Vater und zu uns. Bedanken, dass du diese Welt nach Hause geliebt hast und nach Hause lieben wirst. Uns bei dir bedanken, dass du uns nicht unter den Mächten gelassen hast, dass du uns in die Freiheit hineinstellst. Bedanken bei dir für deine gleichbleibende, wunderbare, wunderschöne, wohltuende Liebe, die uns gilt, die uns stärkt, die uns reinigt, die uns nach vorne bringt, die uns hält. Hab Dank dafür. Und bedanken für den Geist, der in uns wohnt, für diese Autorität, diese Freiheit, diese Liebe, diese Autorität, die sollen uns gelten, heute und morgen. Hab Dank dafür. Amen.